Amen. Ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst an diesem 19. Sonntag nach Trinitatis. Wir freuen uns sehr, dass wir heute die Taufe von Charlotte Hollacher feiern. Sie ist da mit ihrer Familie, mit ihrem Bruder, mit den Paten, der Patin, dem Paten. Und wir nehmen sie mit hinein in diesen großen Hoffnungsraum, der uns im Evangelium verheißen ist. Schön, dass du da bist. Wir singen miteinander, Morgenlicht leuchtet, die drei Strophen, die Nummer 455. Wir beten im Wechsel den Psalm 107 in diesem neuen Liederbuch 107,1 und sprechen ihn in zwei Gruppen. Die eingerückten Zeilen spricht die Seite am Lesepult, am Ambo, die beginnt, mit der Lesung beginnt die Kanzelseite. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich.
So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat.
Die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden.
Die irre gingen in der Wüste auf ungebahntem Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten.
Die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete.
Die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten.
Und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten.
Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut.
Dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem.
Gloria, Gloria, Gloria,
Spiritus.
beten. Himmlischer Vater, schöpferischer Geist, wir sammeln uns an diesem Morgen vor deinem Angesicht und finden uns ein im Horizont deiner Verheißungen, sammeln Bilder und Worte, die uns trösten, die unser Leben weit machen. Hilf, dass uns das Herz aufgeht für das, was du uns täglich schenkst. An diesem Morgen danken wir dir für Charlotte, dass sie da ist, dass wir sie taufen dürfen, dass sie das selber wünscht. Hilf, dass in uns und dass in ihr die Dinge reifen, die du in uns angelegt hast. Mache uns der Aufgaben bewusst, zu denen du uns rufst. Heute sind wir da, um Atem zu holen. Vor dich legen wir, was wir im Herzen tragen. Unter deinen gütigen Blicken wissen wir es geborgen, angenommen. Komm du jetzt zu uns als die tröstende Kraft, als das weiterführende Wort, als der bewegende Geist, der du bist. Wir werden still.
Die heutige Schriftlesung steht im Brief, den der Apostel Paulus an die Christen in der Stadt Ephesus geschrieben hat. Er ermahnt die Christen darin, dass sie das alte Leben lassen und sich neu als Christen ausrichten. Ich lese aus Kapitel 4 die Verse 22 bis 29 und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Herr, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese einen Evangelientext aus dem Markus-Evangelium, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging er, Jesus, wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Herr, segne du unser Reden und Hören. Liebe Gemeinde, liebe Charlotte, die Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher aus Aurich, Leer und Wittmund in Ostfriesland, so denn vorhanden, mögen mir jetzt verzeihen. Warum nehmen Ostfriesen eine Autotür mit in die Wüste? Warum nehmen Ostfriesen eine Autotür mit in die Wüste? Antwort: Damit sie die Scheibe herunterkurbeln können, wenn es heiß wird. Wir schleppen heute Morgen zwar keine Autotüren in die Wüste, um in der Gluthitze die Fenster herunterkurbeln zu können, aber wir folgen dieser kleinen Erzählung von der Heilung eines Gelähmten am Beginn des Markus-Evangeliums, in der es sehr wohl um die Verrücktheit unserer Logik, um unsere seltsamen Fantasien von Ursache und Wirkung, um unsere gefährlichen Deutungen von Krankheit, Schicksal, Leben geht. Und wir werden feststellen müssen, diese Begebenheit in Kapernaum, dem kleinen Fischernest in Galiläa am Nordufer des Sees, macht uns schnell selber zu gestalten mit einer schrägen Logik. Es beginnt recht einfach. Jesus kommt zurück nach Kapernaum. Seine Ankunft spricht sich schnell herum. Viele Menschen strömen zusammen, so wie beim ersten Mal, als er die Schwiegermutter des Petrus geheilt hat. Und Jesus redet zu den Menschen. Er sagt ihnen das Wort. Was für ein Wort war das? Dann kommen Menschen, die einen Gelähmten auf seiner Bettstatt herantragen und wegen der Menge nicht zu Jesus kommen können. Die Leute drängen sich noch vor der Tür. Die Freunde des Gelähmten sind findig und zielstrebig, decken kurzerhand das Dach des Hauses ab und lassen den Gelähmten durch die Decke, sodass er unmittelbar vor Jesus ankommt. Dann ist es aber nicht etwa so, dass Jesus den Gelähmten freundlich heilt. Er sieht zuerst den Glauben der vier Männer, die den Gelähmten mit einer staunenswerten Energie zu Jesus bringen. Noch wirkt der Gelähmte wie eine Puppe, wie ein Gegenstand, der vor Jesus liegt. Dann vergibt Jesus dem Gelähmten die Sünden. Was ist das für eine Logik? Und plötzlich, liebe Gemeinde, sind die Experten da für Religion und Bibel und für Wahrheit und für Gott. Und es rumort gewaltig in ihren Herzen. Und es sind mit ihnen zwei sehr große Lebensthemen da. Unser menschliches Tun und die Folgen unseres Tuns zum einen und zum anderen die Autorität Gottes selber, der uns an unseren Taten misst und vergibt und straft, so denken sie bei sich selber. Was macht dieser Wanderprediger aus Nazareth? Was redet er? Wenn er Sünden vergibt, tastet er nicht Gottes Autorität und die grundlegende Ordnung unseres Lebens an? Und Jesus erkennt es, sieht, was sie denken und fragt: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was denken sie? Liebe Gemeinde, es gibt eine Erzählung im ersten Teil der Bibel, ein ganzes Buch, das sich mit diesen schriftgelehrten Fragen auseinandersetzt. Es ist das Buch Hiob. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Und dann widerfährt ihm Schreckliches. Ein Unglück folgt auf das andere. Am Ende sitzt er in den Trümmern seines Lebens, krank und elend, und auch Hiob hat Freunde. Anders als in der Heilungserzählung bei Markus kennen wir ihre Namen. Eliphas und Bildad und Zophar. Sie besuchen ihn, sie finden ihn, erkennen ihn zuerst gar nicht. So elend ist er. Sie zerreißen ihre Kleider und sitzen 7 Tage und 7 Nächte bei ihm und vor seinem Elend und schweigen. Sie sind, so scheint es, vorbildlich empathisch. Dann kommen sie ins Reden und ins Grübeln. Sie grübeln über Hiob und sein Leben. Sie grübeln über Ursache und Wirkung. Dein schlimmes Geschick hat doch irgendwo seine Wurzeln in deinem Leben, in deinem Handeln, vielleicht sogar in einem unbewussten Fehlverhalten. Für das, was dir geschieht, muss es eine Ursache geben, so sagen sie. Und sie rätseln über Hiob und rätseln über Gott. Und sie verbringen ein ganzes Buch mit 42 Kapiteln im Reden und Nachdenken und Grübeln über diese Frage, warum ist es, wie es ist? Und warum ist Gott so rätselhaft, wie er es ist, wie er ist? Wenn dir so etwas widerfährt, dann gibt es doch Gründe, sagt der eine. Nimm's halt hin, so ist es. Du kannst Gott nicht in die Karten schauen, sagt der andere. Vielleicht ist es nur vorübergehend und es wird schon wieder, sagt der Dritte. Aber schließlich, nach diesen vielen, vielen Worten, sind die Freunde mit ihrer Weisheit und mit ihrer Logik am Ende. Aber hier, diese Freunde hier, die Freunde des Gelähmten, geben sich mit dieser Logik nicht zufrieden. Und Jesus sieht ihren Glauben und Jesus sieht ihr Vertrauen, sieht, dass sie in Bewegung sind und dass sie handeln. Und Jesus macht etwas, was allen, die dabei stehen, den Atem stocken lässt. Er beseitigt nicht zuerst das Symptom, die Lähmung, die Krankheit, die Herausforderungen eines Lebens in einer bestimmten Situation und mit einem bestimmten Geschick. Nein, er geht an die Ursachen. Er befreit diesen Menschen aus einem existenziellen Gefängnis. Er beseitigt die Ursachen. Er sagt nicht, was du in der Vergangenheit getan hast, ist der Grund für dein jetziges Geschick. Jesus beseitigt die Ursache und die Ursache heißt in diesem Fall, die Vorstellung, dass meine Existenz so schwer belastet ist, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Dass sie getrennt von Gott ist. Dass sie entfremdet ist vom großen Lebenszusammenhang. Dass sie belastet ist durch meine Irrtümer, durch meine Schuld, durch die Dinge, die ich von meinen Eltern und Vorfahren mitbekommen habe. Dass sie gefangen ist in einer Vergangenheit, die ich nicht mehr verändern kann. Genau dorthin geht Jesus. Dort greift Jesus ein mit seinem Handeln. Er entmachtet das Schicksal. Er entmachtet das Schicksal. Und die Schriftgelehrten wissen, dass das eigentlich nur Gott selber kann. Und sie empören sich. Sie entsetzen sich in ihrem Inneren. Hier handelt einer in göttlicher Souveränität. Er bringt diesen Menschen wieder in den Zusammenhang mit einem sinnhaften, gottgewollten Leben. Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Verstehen wir die Tiefe und die Größe dieser Frage Jesu? Verstehen wir, was hier auf dem Spiel steht? Liebe Gemeinde, liebe Tauffamilien, das ist ja der tiefe Sinn der Taufe, die Befreiung unseres Lebens zur Lebendigkeit Gottes hin. Die Befreiung unseres Lebens in das Jetzt des Aufstehens, der Auferstehung. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Auch dieses Motiv der Auferstehung steckt in dieser Erzählung. Aufstehen in das Jetzt unseres Lebens, in das Jetzt meiner Lebendigkeit und der Lebendigkeit Gottes, in das Jetzt des Vertrauens, in das Jetzt meines Lebens mit Gott. Die namenlosen, eindrucksvollen Freunde des Gelähmten haben das schon getan. Und das wünschen wir ihrer Tochter, ihrem Patenkind, wünschen wir dir, Charlotte, diese Freiheit ins Jetzt. Die Tatsache, dass dieser gelähmte Mensch wieder gehen kann, sich bewegen kann, wieder aufstehen kann. Die Beseitigung der Symptome ist eigentlich nicht mehr als eine Folge dessen, was Jesus mit seinem Eingriff in die Lebensgeschichte dieses Menschen schon getan hat. Und er lobt und rühmt die Freunde deshalb, weil sie selber das Vertrauen hatten, diesen Ursache-Wirkung-Zusammenhang aufzubrechen. Der Gelähmte ist nicht mehr das Opfer seiner Lebensgeschichte. Er wird Schritt für Schritt zu einer Person, zu einem Subjekt. Er kommt Schritt für Schritt hinein in eine lebendige Beziehung mit seinem Gott und mit seinem Leben. Er kommt in eine Bewegung, in der er als beweglicher Mensch nach Hause gehen kann. Warum nehmen Ostfriesen eine Autotür mit in die Wüste? Antwort: Damit sie die Scheibe herunterkurbeln können, wenn es heiß wird. Pardon, noch einmal, liebe Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher aus Aurich, Leer oder Wittmund in Ostfriesland. Ich vermute, niemand ist heute aus dieser Gegend hier. Wir sind genauso wie ihr. Was sind wir für kluge Leute? Wie viele schlüssige Erklärungen haben wir für unser Leben und für unser Geschick? Für die Lösungen unserer Lebensfragen? Wie blind lassen wir uns davon manchmal machen? Wie fatal lassen wir uns festhalten und finden nicht ins Freie? Wie erschütternd sind manchmal die Ratschläge der Expertinnen und Experten, in diesem Fall der Religionsexperten und der Schriftgelehrten? Deshalb im Sinne Jesu und mit Wisława Szymborska von ihr geliehenen Worten und etwas verändert, Warnung: um dieser Geschichte willen, um Jesu willen. Warnung vor den kleinkarierten Expertinnen und Experten in Sachen Leben und Wirklichkeit und Gott und Welt. Nehmt nicht nur Experten mit auf eure Lebensreise. Das Leben ist, wie es ist. Das heißt groß und voller überraschender Möglichkeiten. Gott ist, wie er ist. Und Experten verzeihen ihm das nie. Nichts wird treuen. Die Zeit, weil zu ewig. Die Schönheit, weil ohne Makel. Der Ernst, weil ohne Witz. Alle werden staunen, nur sie werden gähnen. Sie werden nichts dabei finden, wenn sie Gespräche finden über Raben mit Käse im Schnabel oder Fliegen auf dem Bildlist des durchlauchtigsten Herrn oder einen Affen im Bad. Das interessiert Experten nicht. Das wird ihnen keine Freude machen. Experten sind beschränkt. Sie ziehen den Donnerstag der Ewigkeit vor. Primitiv. Sie mögen die falsche Note mehr als die Sphärenmusik. Am wohlsten fühlen sie sich in diesem kleinen Raum zwischen Theorie und Praxis, zwischen Ursache und Wirkung. Aber das ist nicht die Erde und das ist nicht die Welt und das ist nicht das Wechselspiel zwischen Gott und Mensch. Das ist nicht dieses sensible Band. Wenn wir dich, liebe Charlotte, heute taufen, so jetzt bin ich bald fertig mit der Predigt, die so lang war, hinein in die Gemeinschaft der ganz einfachen Menschen, die das Staunen nicht verlernt haben. Wenn wir dich dort hineintaufen, dann, weil wir hoffen und wünschen, dass dein Lachen und die Feinheit deines Wesens blühen kann und die schönen Dinge des Miteinander auch in der Kirche da sein dürfen, die Rätselhaftigkeit Gottes, seine Größe, seine Einfachheit, auch durch uns Menschen hindurch. Wir taufen dich heute hinein in die Gemeinschaft der Heiligen. Heilig sind wir deshalb, weil wir uns verbunden wissen im Glauben an die Güte und Freundlichkeit Gottes, die uns immer wieder befreit und tröstet und die uns zu Menschen macht. Wir taufen dich heute hinein in eine Welt, die nicht nur aus Zinsen und Fremdwährungen und Wut und Angst und Kriegsparteien besteht, sondern auch aus Menschen, die einander suchen, die einander wohlgesonnen sind, die der Hoffnung verpflichtet sind. Wir taufen dich hinein in den Horizont von Ostern, der auch unser Lebenshorizont ist. und den wir gleich bekennen, wenn wir das dann mit den Worten der Kirche im apostolischen Glaubensbekenntnis sprechen. Wir freuen uns über dich in der Gemeinschaft der Kirche und wir vertrauen, dass Gott dich begleitet und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne und er bewahre dich in Christus Jesus. Amen. Und jetzt singen wir und dann in der ordentlichen Reihenfolge wieder. Charlotte ist schon ziemlich Gottesdienst erfahren hier in der Hospitalkirche. Sie ist Schülerin an der Johannes-Brenz-Schule, hat den Einführungsgottesdienst, Erntedank mitgemacht. Und deshalb denke ich, ist das jetzt nicht ganz so aufregend, wie es vielleicht sein könnte. Also wir sind ganz entspannt. Gott vertraut uns Menschen an, Kinder. Wir sollen sie begleiten, wir sollen ihnen beistehen, solange sie uns brauchen und sie dann auch freigeben, wenn sie ihre eigenen Wege gehen können. In diesem Gottesdienst vertrauen wir darauf, dass wir nicht allein sind mit unserer Verantwortung. Die Eltern, Paten, die Familie, auch wir als Kirche, wir vertrauen darauf, dass Gottes Kraft, Gottes Geist mit uns geht, dass wir dich in dieser Kraft begleiten können, und dass Gottes freundlicher Blick über deinem Leben wacht. Mit der Taufe sagen wir dir, Charlotte, für dich ist Jesus Christus in die Welt gekommen. Für dich hat er gelebt. Für dich hat er Gottes Liebe gezeigt. Für dich ist er auch in die Dunkelheit von Golgatha hinabgestiegen. Für dich ist er wieder ins Leben gekommen, auferweckt, auferstanden von den Toten. Du hast einen sehr, sehr schönen Taufspruch. Er steht im Buch Josua: Sei mutig und stark, fürchte dich also nicht und hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Und das ist dir auch in der Taufe, aber jeden Tag neu zugesagt. Wir als Erwachsenengemeinde, wir bekennen jetzt für dich und mit dir unseren christlichen Glauben mit den alten Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Und wir stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jetzt werden wir den Gottesdienst draußen im Freien fortsetzen und auch dort beschließen. Das heißt, Sie bräuchten aber für draußen noch dieses neue Liederbuch, wenn Sie das bitte mitnehmen möchten. Und auch Ihr Liturgieblatt, wenn Sie das mitnehmen. Wir werden draußen auch die Abkündigungen dann hören. Wenn Sie dann so nett sind, auf dem Rückweg die Liederbücher wieder hier zu deponieren und auch an das Gottesdienstopfer zu denken, das wir nachher draußen Ihnen ansagen. Jetzt darf ich die freiwilligen Helferinnen und Helfer bitten. David, du wolltest die Taufkerze nehmen, geht es? Magst du die tragen? Genau, sehr schön. Dann gehen wir hinaus. Können wir die auch vielleicht, kriegen wir das hin? Oder ist es ein bisschen zu riskant? Wir zünden sie nachher schön an. Ist, glaube ich, besser. Gut. Wir warten noch einen ganz kleinen Moment, bis das entsprechend eingestellt ist. Wir hören aus der Heiligen Schrift, was Jesus Christus von der Taufe geboten und verheißen hat. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Liebe Eltern und Paten, Gott hat Charlotte ins Leben gerufen. Er hat euch dieses Kind, eure Tochter, anvertraut, euer Patenkind. Die Taufe ist das Zeichen von Gottes Zuwendung zu Charlottes Leben und das feiern wir an diesem Tag. Ich möchte jetzt zuerst dich fragen, Charlotte, ob du auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden möchtest. Dann sag ja. Das war deutlich ja. Und ich frage euch, die Eltern und Patin und den Paten vor Gott und dieser christlichen Gemeinde, wollt ihr, dass euer Kind auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet ja, ich will. Und seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass Charlotte im christlichen Glauben erzogen wird? So antwortet ja mit Gottes Hilfe. Gott gebe euch dazu viel Freude und Kraft und Inspiration und segne euch dabei. Und jetzt, Charlotte, wollen wir dich taufen. Wir singen jetzt miteinander. Ich glaube, du hast das Lied selber auch, du kennst es und auch mit ausgesucht.
bist Gewalt und Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Das bist du, das ist der Clou. Du bist du, ja, du bist du.
Frau Gartstein.
Wir singen die erste nochmal und dann kriegen wir es gut hin.
Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Dass du atmest, war kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, ist eines anderen Idee. Dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Du bist du, ja, du bist du. Vergiss es nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du. Niemand lächelt, so wie du gerade tust. Vergiss es nie, niemand sieht den Himmel ganz genau wie du. Und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, was der Clou. Du bist du, ja, du bist du. Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt. Und solche Augen hast alleine du. Vergiss es nie, du bist reich, egal ob mit oder ohne Geld. Denn du kannst leben, niemand lebt wie du. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer dazu. Du bist du, das ist der Clou. Du bist du, ja, du bist du.
Wir wollen jetzt Fürbitte halten. Vielleicht können wir doch die Taufkerze anzünden. Ich weiß nicht, ob jemand Feuer in der Tasche hat. Genau. Sonst machen wir das geschwind. Ah ja, genau. So, der David macht das super. Die darfst du jetzt da draufstellen, gell? Dann hoffen wir mal, dass der Wind nicht so stark ist, sonst zünden wir sie nachher wieder an. Jetzt wollen wir beten und ich darf die Patin und den Paten bitten, hier zu beginnen.
Guter Gott, wir bitten für Charlotte, dass sie immer Menschen um sich hat, die sie annehmen, wie sie ist, die sie lieben, denen sie vertrauen kann, die für sie da sind und ihr helfen und dass auch sie mit ihrem ganzen Herzen lieben lernt.
Lieber Gott, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßt.
Das bitten wir und so vieles noch dazu. Wir danken dir, Gott, für die Zeit, die du uns gibst, für das Leben, das du uns schenkst. Behüte Charlotte, behüte uns alle auf dem Weg, den du uns aufgibst. Hilf uns, dass wir Licht und Salz füreinander sind, dass wir Friedensbotinnen und Friedensboten sind in dieser unruhigen Welt. Wir denken an die Kinder, wir denken an die Menschen, die jetzt in den Kriegs- und Krisengebieten leben. Wir denken an alle, die sich Sorgen machen um die Zukunft, und wir denken ganz besonders an die Kinder, an die jungen Menschen, die hineinwachsen in diese Welt. Nimm du dich ihrer an und hilf uns, selber verantwortlich miteinander umzugehen. Alles, was uns bewegt an diesem Morgen, legen wir in Jesu Worte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug 312 Euro. Die heutige Kollekte ist für die Diakonie in Württemberg bestimmt, und dazu schreibt uns der Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl folgende Worte. Ich lese auszugsweise: Die Nähe zu Menschen in der Nachbarschaft kann das Leben bereichern, vor allem wenn die eigene Familie nicht in der Nähe wohnt, wenn man sich einsam fühlt oder von einer Lebenskrise betroffen ist. Die Diakonie Württemberg bringt Menschen am Ort einander näher, bei Mittagstischen, Bildungsangeboten oder kreativen Tun sollen sich Alte und Junge, Kulturen und Lebensweisen begegnen. Helfen auch Sie mit Ihrem Gebet und mit Ihrem Opfer dabei, den Zusammenhalt in der Nachbarschaft zu stärken. Worte vom Landesbischof Wilhelm Gohl. Herzlichen Dank für Ihr heutiges Opfer. Und es gibt noch einzuladen, einige Veranstaltungen anzusagen. Wir laden Sie herzlich ein, gleich heute Abend um 18 Uhr zu einem Konzert mit dem Titel Durch die Ohren von, mit dem Aleph Gitarrenquartett und Andrea Conangla Sopran. Der Eintritt kostet 10 Euro. Und dann gleich am Montag um 19.30 Uhr wird als Begleitprogramm zur Ausstellung Die Lust an der Zeichnung, das wir hier drüben haben, ein kunstwissenschaftlich-philosophisch-theologisches Gespräch sein mit Dr. Dietrich Sagert und Pfarrer Eberhard Schwarz. Herzliche Einladung. Und am Dienstag geht es weiter mit der Reihe Vita Contemplativa zu Christian Wagner, ein Stück Ewigkeitsleben, mit Pfarrer im Ruhestand Siegfried Finkbeiner. Und dann wieder am kommenden Sonntag, herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst. Es beginnt die Herbst-Themen-Predigtreihe mit dem Thema das Mare Nostrum, biblische Begegnung rund um das Mittelmeer, mit Pfarrer Eberhard Schwarz. Und alles Nähere können Sie noch mal genauer im Liturgieblatt nachlesen.
Und nachher gibt's Kaffee und Gespräche, also auch herzliche Einladung. Und jetzt singen wir. Ich möchte aber zunächst Frau Gartstein-Pohlmann danken für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und wir singen Verleih uns Frieden gnädiglich.
Herr Gott, zu unseren Zeiten, es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten. Denn du, unser Gott, alleine.
geht in diesen Tag, in diese Woche, geht in diese unruhige Welt als Menschen des Friedens und mit der Verheißung, mit dem Zuspruch des Segens Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.
Amen, Amen, Amen.
Nochmals herzliche Einladung und ganz herzlichen Glückwunsch zur Taufe, Charlotte. Alles Gute.